ARD.
Wir sprechen heute über Christopher Jonas Klaus, vermutlich deutlich besser bekannt als Jesus. In Hamburg wird er ja immer der Skandalrapper genannt, weil man hier seine ganzen Ausfälle, seine Großkotzigkeit, die Prozesse und die Knastaufenthalte fast besser kennt als seine Musik. Eigentlich ist er ja Frontman der 187 Straßenbande und privat ganz der Familienpapi. Drei Kinder hat er inzwischen, mit denen wohnt er in einem, ich würde fast sagen, spießigen Einfamilienhaus, ein bisschen nördlich von Hamburg.
Und damit sind wir auch gleich mittendrin im Thema. Wir sprechen heute über die diversen Prozesse von Jesus in Hamburg. Und einen will ich hier direkt anteasen mit dem Titel »Es war der Kampf der Alpha-Tiere«. Am Ende dieser Folge wisst ihr, dass man Zeuginnen nicht kaufen darf, dass Angeklagte in verschiedenen Instanzen wie verschiedene Menschen auftreten können. Und ihr wisst, ob man als Künstler eigentlich eher Straftaten begehen darf als ein Privatmensch unter dem Label der Kunst.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Journalistin und Juristin, arbeite als Gerichtsreporterin in Hamburg. Und hier in diesem Podcast erzähle ich euch von meinen interessantesten Fällen.
Auch ich sage Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anna Rüther, ebenfalls Journalistin und an dieser Stelle immer damit betraut, euch darauf hinzuweisen, dass ihr uns unbedingt abonnieren solltet. Und zwar in der ARD Audiothek. Erstens, weil es gut für uns ist. Und zweitens, weil ihr uns dann immer 2 Wochen früher als auf allen anderen Plattformen hören könnt. Also, aus meiner Sicht, seid da nicht zögerlich. Win-win.
Anna, heute müssen wir hier so ein bisschen anders einsteigen als sonst. Sonst erzähle ich ja immer erstmal einen Fall ganz chronologisch und schilder erstmal im Detail, wie sich eine Straftat konkret abgespielt hat. Dieser Fall hier ist aber so ein bisschen anders, weil Jesus in den Prozessen, über die wir sprechen, mehrere kleine Taten vorgeworfen wurden. Und die wurden dann der Einfachheit halber in einem Prozess zusammengefasst. Also es gibt jetzt hier nicht so die eine große Tat, die ich schildern könnte. Deshalb schlage ich vor, dass du uns hier erstmal alle so ein bisschen auf einen Stand bringst und uns erstmal erzählst, wer dieser Jesus überhaupt ist, beziehungsweise was er für eine Vorgeschichte hat. Die hat nämlich zu Teilen auch schon im Gefängnis gespielt.
Und zwar zu ganz schön großen Teilen, Elke. Christopher Jonas Klaus wurde 1988 in Hamburg geboren. Er ist mit seiner Mutter und seiner Schwester auf St. Pauli groß geworden. Seine Eltern haben sich früh getrennt und in seinen diversen Biografien, die man so findet, da liest man, dass er wohl schon als Kind Kontakt mit Drogen hatte, eine Sucht entwickelte und schließlich mit 15 Jahren von seiner Mutter zu Hause rausgeworfen wurde. Also jetzt sicher nicht das, was man so eine komplett unbeschwerte Kindheit nennen würde. 2006. Da war er dann also gerade mal volljährig und hat die 187 Straßenbande mitgegründet. Spätestens ab hier nennt man ihn dann Jesus. Den Namen hat er sich eingefangen, weil er früher noch längere, helle Haare hatte und angeblich aussah wie Jesus. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass diese Assoziation ihm auch irgendwie ganz gut gefiel. Später haben dann seine Fans gesagt, Jesus, also GZUZ, das stehe für Ghetto-Zeugs unzensiert. Das weiß man nicht. 187 Straßenbande ist jedenfalls eine Gangster-Rap-Band mit deutschen Texten, die schon wirklich ziemlich rau sind, um es mal ganz diplomatisch zu formulieren. Man könnte auch frauenfeindlich, brutal und gewaltverherrlichend sagen. Aber Elke, ich belasse es jetzt mal bei rau. Und wir hatten es ja schon gesagt, Jesus war mehrfach im Gefängnis und durchaus auch über mehrere Jahre. Da sind dann Delikte wie Raubüberfälle, Drogenbesitz, Körperverletzung, Verstöße gegen das Waffengesetz. Also Kavaliersdelikte suchst du da vergeblich. Bemerkenswert, Elke, finde ich noch, als er das erste Mal hinter Gittern verschwand, da war er jetzt noch nicht der berühmte Frontman der 187 Straßenbande. Zu der wurde er dann irgendwie gemacht, während er seine Strafe absaß. Seine Band hat es immer wieder geschafft, für viel Aufmerksamkeit und Publicity zu sorgen. Trotz Knast war Jesus irgendwie immer präsent. Ziemlich kreativ zum Teil auch. Da gibt es zum Beispiel einen Titel, der ist in der Knastzeit entstanden und der hieß Free Jesus. Also durchaus gute Ideen, die Jungs. Geschadet, das kann man mal so sagen, hat ihm der Gefängnisaufenthalt sicher nicht. Jedenfalls nicht, was seine Popularität angeht, ganz im Gegenteil. Und danach, naja, da wird schon auch weiter ein toughes Image als der harte Kerl aus dem Knast gepflegt. Also es dauert nicht lange, bis er mal wieder gründlich daneben langt. Und Elke, ich würde sagen, du übernimmst.
Ja, wir gehen jetzt erstmal ins Jahr 2018 und da ganz ans Ende in die Silvesternacht. Da ballert Jesus mit einer Schreckschusspistole rum. Ich sag jetzt mal nicht vorsichtig, er soll, weil er das Ganze nämlich sogar selbst mit der Handykamera gefilmt und festgehalten hat. Also die ganze Sache ist schön dokumentiert.
Ja, ich erinnere mich, diesen Clip hatte tatsächlich auch auf Insta gepostet und inzwischen im Netz auch gar nicht mehr zu finden.
Das ist jedenfalls der erste Vorfall. Man darf nämlich auch Silvester nicht mit einer Schreckschusspistole rumballern. Dann soll er in seiner Wohnung in der Stadt, die er auch noch hat, also neben dem Einfamilienhaus, soll er Drogen aufbewahrt haben. Marihuana, das war da noch nicht erlaubt. Und in seinem Haus, da wurde zudem eine Schreckschusspistole und einen Teleskopschlagstock gefunden.
Wohlgemerkt, nur zur Erinnerung, in dem Haus, mit dem er mit seinen drei kleinen Kindern wohnt.
Ja, und dann versucht er auch noch aus einem Rettungswagen die Sauerstoffflasche zu klauen. Er geht da jedenfalls heimlich rein, als die Sanis gerade nicht drin sind. Das Ganze passiert auf einer Tankstelle und die Sanitäter sind gerade drinnen in der Tanke, um sich da Brötchen zu holen. In der Zeit geht Jesus hinten rein in den Rettungswagen und zerrt an der Sauerstoffflasche rum.
In seiner Welt vermutlich wahnsinnig cool, ich find's eher bescheuert.
Der Vorfall, der dann am meisten für Aufsehen sorgt, der spielt sich im März 2020 ab und zwar auf der Hamburger Reeperbahn. Frühmorgens um 7:30 nach einer durchgefeierten Nacht. Da trifft Jesus auf eine Frau, die ich jetzt hier mal Lena nenne. Lena, die ist 19 Jahre alt und ein großer Jesus-Fan, deshalb erkennt sie ihn dann auch direkt, als er auf der Reeperbahn plötzlich auf sie zukommt. Sie spricht Jesus direkt an und bittet ihn um ein gemeinsames Foto. Das bekommt sie auch. Es ist ein Gruppenfoto noch mit einer Freundin und anderen Leuten, mit denen sie da unterwegs ist. Und als das Foto im Kasten ist, will Jesus weitergehen. Aber Lena, die will dann noch ein eigenes Foto, nur mit Jesus und ihr drauf. Deshalb läuft sie ihm nach und hält ihr Handy hoch. Und tja, Jesus, der schlägt es ihr ins Gesicht. Und zwar so wuchtig, dass die Nase von Lena zu bluten beginnt. Sie wird dann sogar mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Und anschließend geht sie zur Polizei und zeigt Jesus an.
Es kommt zum Prozess vor dem Hamburger Amtsgericht und zwar im Februar 2020. Und sieh da, wer nicht erscheint? Jesus. Was für Möglichkeiten hatten das Gericht jetzt eigentlich?
Na, da gibt's mehrere Möglichkeiten. Das Gericht kann, unterste Stufe, einfach einen neuen Termin festsetzen und hoffen, dass es dann beim nächsten Mal einfach klappt und der oder die Angeklagte kommt. Wenn man sicher gehen will, dass es passiert, dass die Person kommt, dann kann das Gericht, zweite Stufe, am Morgen des nächsten Verhandlungstages die Angeklagten von zu Hause abholen lassen von der Polizei. Das passiert dann natürlich unangemeldet und so früh, dass sie am besten noch schlafen, also dass sie dann auch wirklich auf jeden Fall zu Hause sind. Oder Stufe 3, das Gericht geht gleich auf Nummer sicher und lässt den Angeklagten in Haft nehmen. Er kommt dann bis zu seinem Prozess in Untersuchungshaft, eben um den Prozess dann auch wirklich sicherzustellen.
Und wie war es bei Jesus?
Na, hier hat Jesus nun das Pech, wie man aus seiner Sicht wohl sagen muss, dass er an Johann Krieten geraten ist. Johann Krieten, der ist Amtsrichter, zumindest zu der Zeit noch, inzwischen ist er im Ruhestand. Und er hat auch schon so einen gewissen Ruf, ehe er den Fall Jesus übernimmt. Wir haben hier übrigens auch schon mal über ihn gesprochen, im Fall G20 war das, das war in unserer Folge 14. Dieser Fall, also der von Jesus jetzt, der dürfte dann, was die Öffentlichkeitswirkung anbelangt, wohl der krönende Abschluss von Krietens Laufbahn sein. Denn er sorgt schon jetzt, ehe es überhaupt losgeht, für Schlagzeilen. Er lässt Jesus nämlich direkt verhaften. Jesus, nachdem er nicht zu seinem Prozess gekommen war, wird dann direkt in Urhaft gesteckt und verbringt da eine wahrscheinlich sehr unbequeme Nacht. Am nächsten Tag darf er dann doch wieder raus, aber nur, weil er eine Kaution von 100.000 Euro hinterlegt hat. Und weil er zusichert, sich dreimal die Woche bei der Polizei zu melden.
Das ist dann der schon mal nicht ganz unspektakuläre Start. Richtig los geht's dann am 23. Juni 2020 und da, Elke, wird's dann direkt drehbuchreif.
Absolut. Jesus, der ist jetzt 31 Jahre alt. Der Prozess, der findet in der ehemaligen Kantine im Strafjustizgebäude statt. Die ist verwaist, weil die letzten Betreiber dann irgendwie ausgezogen sind und deswegen hat man das dann einfach zum Gerichtssaal umfunktioniert. Weil es in so einer Kantine natürlich logisch viel Platz gibt. Es ist ein großer Raum. Vielleicht war auch Corona ein Grund, da brauchte man ja auf jeden Fall größere Räume. Die ehemalige Kantine jedenfalls, die ist ganz oben im 5. Stock. Und da auf dem Flur, da versammeln sich an dem Morgen dann schon echt viele Journalistinnen und Journalisten. Es sind auch sehr viele Kamerateams da. Jesus, der wird da direkt von den Kameras empfangen, als er mit seinem Anwalt da um die letzte Ecke auf den Flur biegt. Ja, und er kommt da um die Ecke und es geht auch sofort los.
Jawohl, und den Auftritt kann sogar ich erzählen, Elke, weil der damals so durch die Medien ging. Das war schon echt eine Show. Jizzes von Hals bis Fuß tätowiert, also Kopf nicht, aber Hals bis Fuß. Eine fette, lange Goldkette um den Hals in einem roten Versace Longsleeve und dabei immer schön das Handy vor dem Gesicht, als würde er gerade eine Insta-Live-Story machen. Hat er ja vielleicht auch, keine Ahnung. Das Ganze noch zu Corona-Zeiten, also man sieht viele Menschen, dich zum Beispiel, Elke, habe ich mit Maske auf dem Gerichtsflur stehen sehen. Gehört habe ich dich nicht, du warst irgendwie ein bisschen zurückhaltender als Jizzes, den habe ich nämlich gehört. Grinsend, breitbeinig und sehr selbstsicher hört man dann so Sätze wie, er ist voller als im Puff hier oder so. Also er hat sich durchaus zu Wort gemeldet. Insgesamt ein sehr provokativer und wirklich auch sehr selbstsicherer Auftritt. Und noch so ein Fun-Fact am Rande. Jizzes Anwalt ist Christopher Posch. Wie bekannt der jetzt aus dem Gericht ist, das weißt du besser als ich, Elke. Aber man kann ihn durchaus aus dem Vorabendprogramm vom Fernsehen kennen. Mindestens zwei Sendungen habe ich gefunden. Staatsanwalt Posch ermittelt und Posch am Sonntag, wo er dann als Fernsehanwalt auftritt. Also ich würde mal sagen, Umgang mit Kamera können beide Jungs.
Und nach der Show auf dem Flur geht die Show dann auch direkt im Gerichtssaal weiter. Jizzes, der sitzt da auf seinem Stuhl, als die Kameraleute rein dürfen und er post und feixt. Einmal beugt er sich so weit nach hinten, dass ich kurz befürchte, dass die Rückenlehne abbricht, aber sie hält dann doch. Dann zieht Jizzes Grimassen, bringt Sprüche, also er grinst und feixt, als wenn das alles ein total großer Spaß wäre. Kurze Erinnerung, er ist der Angeklagte. Der Amtsrichter, der begrüßt ihn dann mit den Worten, ich glaube, sie wollen ihr Kaugummi loswerden. Jizzes schluckt das Kaugummi runter und sagt, ach, Sie haben so Spaß, Herr Krieten, ich merke das, und lacht demonstrativ. Naja, aber jetzt ist die Situation so, dass er bei Krieten eben auf einen Richter getroffen ist, der selbst ganz alleine entscheidet, wer in seinem Saal was zu lachen hat und wer nicht. Und Krieten sagt dann auch direkt, die Scherze, die mache ich hier. Rückblickend kann ich sagen, das war schon eigentlich so der entscheidende Satz, der die Weichen für den Prozess gestellt hat. Denn was jetzt folgt, das ist echt so ein, ja, ich nenne es immer einen Kampf der Alpha-Tiere. Manchmal hat man den Eindruck, es geht in diesem Saal weniger um die Sache als um die Frage, wer gibt hier den Ton vor und wer hat hier das letzte Wort?
Ich finde es ehrlich gesagt schon auch bezeichnend zu glauben, dass man als Angeklagter im Gerichtssaal das dickere Alpha-Tierchen sein könnte.
Das ist auf jeden Fall erstmal der Auftritt von Jizzes. Dann nimmt Krieten, der Amtsrichter, die Personalien auf. Jetzt wäre ja eigentlich die Staatsanwaltschaft an der Reihe, um die Anklage zu verlesen. Aber Posch, der Anwalt von Jizzes, der stellt erstmal einen Befangenheitsantrag gegen Richter Krieten. Er sagt, mit der Inhaftierung nach dem ersten Nichterscheinen da damals von Jizzes und den strengen Meldeauflagen sei Krieten schon total voreingenommen gegen Jizzes und er würde sich jetzt schon in seiner Rolle als Richter eisenhart gefallen. Danach, nachdem Posch den Befangenheitsantrag gestellt hat, verließ dann der Staatsanwalt die Anklage und er wirft Jizzes eine ganze Reihe an Straftaten vor. Drogenbesitz, Verstöße gegen das Waffengesetz, Körperverletzung, Diebstahl oder versuchter Diebstahl der Sauerstoffflasche.
Danach ist ja Jizzes selbst dran. Sagt er was zu den ganzen Vorwürfen?
Nee, er persönlich sagt erstmal nichts. Er lässt seinen Anwalt Posch für sich sprechen. Und der Posch, der liefert jetzt für alles irgendwelche Erklärungen. Die kleine Menge Marihuana, die da gefunden wurde, die würde normalerweise niemals zu Ermittlungen führen, sagt Posch. An Jizzes solle jetzt ein Exempel statuiert werden. Nächster Fall, Frau auf der Reeperbahn, die habe Jizzes gar nicht geschlagen, sondern er habe sie nur zur Seite geschoben, weil sie ihn bedrängt habe. Dann die Sache mit der Sauerstoffflasche. Die Sauerstoffflasche, die habe er auch gar nicht klauen wollen. Er sei einfach sehr betrunken gewesen an diesem Tat. Zitat, ach, das war doch reiner Blödsinn.
Heute gibt es einen Tipp vom SWR. Da nehmen euch unsere Kollegen nämlich mit auf Streife. Streifenfragen, so heißt der neue Podcast. Und da erzählen Polizistinnen und Polizisten von ihren prägendsten Einsätzen ihrer Karriere. Und das sind schon wirklich sehr bewegende Nachtschichten, die da erleben. Nervenaufreibende Verfolgungsjagden oder auch mal ziemlich absurde Verkehrskontrollen. Eigentlich eben die alltägliche Arbeit der Polizei. Aber für True-Crime-Fans, ich schwör's, ist das richtiges Gold. In jeder Folge gibt's einen neuen Fall, also am besten gleich mal abonnieren. SWR-Streifenfragen findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und den Link dorthin, den gibt's in unserer Folgenbeschreibung. Weiter geht's in unserem Fall am 30. Juni. Jizzes hat am Abend davor seinen Geburtstag gefeiert und vermutlich hat ihn dieser lästige Termin vor Gericht jetzt nicht davon abgehalten, ordentlich zu feiern, oder Elke?
Also offenbar gar nicht. Man sieht ihm die Party noch regelrecht an. Er hat ganz glasige und gerötete Augen im Gericht. Also er wirkt auf mich sichtlich verkatert.
Und dabei wird's an diesem Tag ja richtig spannend, weil Lena als Zeugin geladen ist. Also die Frau, der Jizzes auf der Reeperbahn ins Gesicht geschlagen haben soll.
Ja, und das Ganze, das beginnt erstmal mit einer Überraschung. Lena nimmt die Anzeige gegen Jizzes nämlich im Gerichtssaal zurück. Sie spielt diesen Vorfall plötzlich total runter. Sie sagt, ach, ich würde mich schlecht fühlen, wenn Jizzes durch mich jetzt Probleme kriegen würde. Der Vorfall, der sei auch nichts, woraus sie ein Drama machen wollen würde. Es könne auch sein, sagt Lena dann noch, dass sie an dem Morgen auf der Reeperbahn wirklich so ein bisschen aufdringlich gewesen sei mit ihrem Foto. Naja, und vielleicht habe Jizzes ihr Gesicht ja auch nur ganz versehentlich erwischt. Daraufhin entschuldigt sich Jizzes dann in aller Förmlichkeit bei ihr. Er sagt, ich dachte, du filmst mich, Fotos echt okay, aber gefilmt zu werden halt nicht. Und dann sagt er nochmal explizit, ich entschuldige mich bei dir, das war eine Scheißsituation. Also insoweit erstmal Friede, Freude, Eierkuchen, alles komplett pießig. Große Versöhnung im Gerichtssaal, aber jetzt kommt's. Bei der Zeuginnenaussage, da kommt nämlich plötzlich raus, Jizzes und Lena, die hatten sich an dem Morgen, also genau an dem Morgen vor dem Prozess getroffen und auf was geeinigt, was sie jetzt hier einen Täter-Opfer-Ausgleich nennen. Jizzes, der zahlt Lena 500 Euro Schmerzensgeld und ersetzt sie bei allen künftigen Konzerten der 187 Straßenbande auf die Gästeliste. Verabredet, wie gesagt, am Morgen vor ihrer Aussage, angeblich haben sie sich ganz zufällig in einem Café beim Gericht getroffen.
Nachtigall, ich höre dir. Das sind jetzt aber schon ein bisschen sehr viele Zufälle.
Ja, allerdings. Und das geht natürlich gar nicht. Also du kannst dich als Angeklagter nicht vor einem Prozess mit einer Zeugin treffen und mit ihr alles besprechen, was da gleich im Gerichtssaal passieren soll.
Ja, nee, das hieß ja, er hat sich die Zeugin gekauft.
Ja, und 500 Euro und umsonst in Jizzes-Konzerte. Ich würde mal sagen, für eine 19-Jährige war das echt ein ganz schön attraktives Angebot. Natürlich setzt du dich dann nicht eine halbe Stunde später im Gericht hin und sagst, ey, der ist ein riesen Arschloch und hat mir voll brutal ins Gesicht geschlagen. Die Zeuginnenaussage nach so einem Deal, die kannst du komplett vergessen.
Aber sie hat ja von einem Täter-Opfer-Ausgleich gesprochen und das gibt es doch, oder nicht?
Ja, das gibt es aber nicht so. Also ein Täter-Opfer-Ausgleich, das ist ein ganz reguliertes Verfahren, das in einem festen Rahmen abläuft und das auch nur dafür ausgebildete Menschen durchführen dürfen. Und das Ganze dann auch nicht während eines laufenden Prozesses. Also diese Zeuginnenaussage nach dem Deal morgens im Café, die ist echt nicht mehr viel wert.
Der 7. Juli, das ist der nächste Verhandlungstag und der hat bei Amtsrichter Krieten bestimmt für einiges Wohlgefallen gesorgt. Es geht nämlich erst einmal um den Befangenheitsantrag, der ja zur Prozesseröffnung gegen ihn gestellt wurde.
Genau, der wurde abgelehnt. Der Sitzungshaftbefehl damals, also der die Grundlage für diesen Befangenheitsantrag war, der sei rechtmäßig gewesen. Das hat der Richter entschieden, der über den Befangenheitsantrag zu entscheiden hatte. Und Krieten sagt dann mit so einem ja durchaus Seitenhieb auf Poschs Fernsehkarriere, wir arbeiten hier nach der Strafprozessordnung und nicht nach Drehbuch. Posch kündigt daraufhin eine Strafanzeige gegen Krieten an, nämlich wegen Freiheitsberaubung und Rechtsbeugung, eben weil er Jizzes damals in Haft gleich hat nehmen lassen. Und Posch hat diese Strafanzeige auch schon vorbereitet und er will die Anzeige dann direkt im Saal dem Staatsanwalt übergeben, aber der sagt, na bringen Sie das mal zur Staatsanwaltschaft, ich bin hier schließlich nicht der Postbote.
Meine Güte, was ist denn da eigentlich für eine Stimmung? Drehbuch, Postbote, das klingt alles so aggressiv.
Ja, so ist die Stimmung auch, es ist echt aggressiv. Jizzes, der trägt heute übrigens ein weißes Hemd und sieht selber ganz unschuldig aus.
Ach guck mal, nichts mehr mit rotem Versace-Shirt?
An dem Tag nicht. Es kommt dann erstmal ein Rettungssanitäter, damals von diesem Rettungswagen mit der Sache mit der Sauerstoffflasche. Und der erzählt dann, wie er Jizzes damals in seinem RTW angetroffen hat. Jizzes, der entschuldigt sich dann im Saal bei ihm. Dann kommen noch so ein paar weitere Zeuginnen und Zeugen, auf die ich jetzt aber mal nicht im Detail eingehe, weil sie einfach nicht so relevant sind. Interessant wird dann nochmal die Aussage von Jizzes Schwiegervater. Der kommt nämlich auf eigenen Wunsch. Der Richter Krieten, der hätte den gar nicht geladen. Und er, der Schwiegervater, behauptet auf einmal, dass diese Pistole, die im Haus von Jizzes gefunden wurde, ihm gehören würde, dem Schwiegervater. Er hätte das Haus nämlich an Jizzes verkauft. Der, kleine Randnotiz, wollte die vereinbarten 350.000 Euro übrigens einfach bar auf den Tisch legen. Und da hätte er, der Schwiegervater, die Pistole wohl leider im Nachttisch vergessen.
Ja, das klingt wirklich wahnsinnig glaubwürdig.
Na, vor allem auch deshalb etwas seltsam, weil der Mann ja von sich aus ins Gericht gekommen ist und dann auch noch einen Anwalt dabei hat. Krieten fragt ihn dann auch irgendwann, warum genau sind Sie heute eigentlich hier? Der Schwiegervater antwortet, na, wegen der Waffe. Es heißt ja, das sei die von Jesus, aber eigentlich ist es ja meine. Dann fragt Krieten ihn, und warum haben Sie einen Anwalt dabei? Antwort, den hat man mir gestellt.
Den hat man mir gestellt? Also Jesus, hat er diese Zeugenaussage inszeniert, damit der Schwiegervater ihn dann entlasten kann?
Also danach sieht in dem Moment im Gericht wirklich erstmal alles aus. Krieten, der Amtsrichter, ist auf jeden Fall auch sichtbar irritiert. Er wird an der Stelle im Ton auch so ein bisschen schärfer und sagt zu dem Schwiegervater, Sie haben einen Rechtsanwalt an Ihrer Seite und wissen gar nicht warum. Das nennt man wohl Zwangsbeglückung. Und dann sagt er noch zu dem Schwiegervater, dass Ihnen die Pistole gehört haben soll, das ist übrigens eh vollkommen wurscht. Das war jetzt ein Zitat von Krieten. Er sagt noch, Jesus darf auch eine fremde Waffe nämlich nicht in den Händen halten. Nach seinen früheren Verurteilungen gilt für ihn ein absolutes Waffenverbot. Und er sagt noch, ich will nicht verhehlen, dass ich etwas Zweifel an Ihren Angaben habe. Und mit den Zweifeln an Zeugen geht es auch danach dann direkt weiter. Da kommt nämlich ein Freund von Jesus, der sagt, er hätte zwischendurch mal ein paar Monate in dessen Wohnung in der Wohnung gewohnt und dieses Marihuana, das die Polizei da gefunden hat, das würde übrigens ihm gehören.
Ja, ich verstehe. Also die Waffe gehört dem Schwiegerpapa, die Drogen einem Freund, aber die Hand, mit der die Frau auf der Reeperbahn geschlagen hat, die gehört Jesus schon noch selbst. Oder Mann, 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 also irgendwann kann man ja fast die Geduld verlieren.
Ja, das tut Krieten langsam sichtbar auch. Man merkt ihm an, dass er dem Zeugen kein einziges Wort glaubt und das sagt ihm dann auch direkt so. Er fragt ihn dann zum Beispiel, in welchem Stockwerk in dem Wohnhaus eigentlich die Wohnung war, in der er dann ja nun angeblich ein paar Monate gewohnt haben soll. Das weiß der Zeuge nicht. Krieten fragt den Zeugen dann noch, wie es überhaupt dazu gekommen sei, dass er jetzt hier vor ihm sitzt. Und der Zeuge antwortet, ja, der Angeklagte hat mich vor ein paar Tagen darauf hingewiesen, dass es diesen Prozess gibt. Und dann geht's noch so ein bisschen ab zwischen Krieten, dem Zeugen und auch dann zwischen Krieten und Jesus Anwalt. Die beiden, die werden dann auch immer schärfer im Ton. Und Krieten sagt dann irgendwann, also ich denke manchmal, ich bin hier bei RTL.
Klingt aber auch so, als hätte Krieten ein bisschen Spaß dran, immer mal wieder gegen Jesus Anwalt zu moppern.
Ja, total eindeutig. Also wie gesagt, es ist echt ein Aufeinandertreffen von Alphatieren. Männer, Machtkämpfe, das ist das, was da zu beobachten ist. Wer bringt den derbsten Spruch, wer hat das letzte Wort? Bloß keine Schwäche zeigen. Die Taz, die hatte mal als Überschrift nach einem Prozesstag geschrieben, treffen sich drei Macker. Und ich musste echt voll lachen, als ich das gelesen habe. Es hat es einfach echt voll getroffen. Naja, das Blöde für Jesus, das ist aber natürlich an der Stelle. Er kann zwar den harten Kerl geben, den da alles komplett kalt lässt, aber am Ende hat eben einfach der Richter das letzte Wort und den wird es wahrscheinlich eher nicht milde stimmen, wenn da so ein Macker vor ihm sitzt, der ausstrahlt, du kannst mir hier gar nichts. Doch, kann er halt als Richter. Er hat nämlich zu entscheiden, ob Jesus in den Knast kommt oder nicht.
Ich habe inzwischen fast so ein Bild vor Augen wie bei einem Boxkampf mit Richterring, Nummerngirl und immer viel Rummel drumherum. Am 8. September steigst du wieder mit in diese Arena, Elke. Und das ist jetzt echt eher selten. Du bist erstmal überrascht.
Ja, siehe da, da passiert nämlich was, was ich überhaupt nicht für möglich gehalten hätte nach dieser ganzen Vorgeschichte. Porsche, Jesus Anwalt, entschuldigt sich nämlich bei Krieten für sein Auftreten am Tag davor. Er sagt, er sei verärgert gewesen, dass Krieten den Aussagen der Entlastungszeugen nicht geglaubt habe. Naja, und da wäre er wohl im Ton so ein bisschen zu barsch aufgetreten. Aber die Beweisaufnahme, die ist jetzt zu Ende und wir kommen in die Schlussphase. Da ist es immer so, dass das Gericht den oder die Angeklagte nach den persönlichen Verhältnissen fragt. Das meint vor allem den Verdienst. Den Verdienst zu kennen ist natürlich wichtig, falls es eine Geldstrafe gibt, weil die ja berechnet werden muss und dafür braucht man eben so ein paar Angaben der Angeklagten. Jesus, der möchte zu seinen Einnahmen aber nichts sagen. Krieten, der hatte aber schon mal so ein bisschen vorrecherchiert. Er sagt, Jesus, naja, der habe ja enorme Einnahmen über Plattenfirmen, allein zu dem Zeitpunkt alleine 900.000 Euro nur von Universal. Krieten sagt, er gehe von einem Tagesverdienst von Jesus von 1.000 Euro netto aus. Fragt dann, ob das stimmen würde. Aber der Anwalt von Jesus Posch, der sagt, er würde das jetzt nicht bestätigen, er würde mal eher so von 700 Euro am Tag ausgehen. Krieten sagt dann, naja, aber das sind die Einnahmen aus Merchandising und so ja noch nicht mal mehr mit einberechnet. Aber der Anwalt bleibt dabei und Jesus auch. Sie sagen zu den konkreten Einnahmen erstmal nichts.
Also kommen jetzt die Plädoyers. Wie immer fängt die Staatsanwaltschaft ja an. Und bei diesem ganzen Alpha-Männchen-Gehabe, was da so lange zu sehen war, geht die Staatsanwaltschaft da auch nochmal drauf ein?
Ja, also ehe auf die Taten zu sprechen kommt, spricht der Staatsanwalt erstmal noch das Auftreten von Jesus im Gericht an. Er selbst hatte sich bei diesen ganzen Scharmützeln zwischen Krieten und Posch und auch Jesus und so immer total rausgehalten. Aber jetzt an der Stelle will er dann doch auch noch mal was zu diesem ganzen Showgepose da irgendwie sagen. Der Staatsanwalt, der hält Jesus vor, dass er seiner Stimmung im Gerichtssaal immer komplett freien Lauf gelassen hätte und dass er offenbar komplett unbeeindruckt von dieser ganzen Verhandlung war. Und auch davon, dass er bei allen vorgeworfenen Taten ja sogar auch noch unter laufender Bewährung gestanden hat. Und dabei meint der Staatsanwalt, habe Jesus doch eigentlich sogar eine Vorbildfunktion für junge Menschen bei seinen vielen Fans. Der Staatsanwalt, der handelt dann die vorgeworfenen Taten eine nach der anderen ab. Diese ganzen Erklärungen mit, was ich nicht meins und so, das hält er alles für Kokolores. Dann sagt er noch zu Jesus, sie kommen mit ihrer Bekanntheit nicht zurecht. Sie können damit nicht umgehen, denn wie sonst kann es passieren, dass sie gegenüber ihren Fans handgreiflich werden. Der Staatsanwalt, der fordert dann für alles eine Gesamtstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten Haft für Jesus. Das Ganze ohne Bewährung, sprich er soll in den Knast.
Du hast ja die ganze Zeit einen Blick auf Jesus, auf den immer so wahnsinnig coolen. Ist er das die ganze Zeit geblieben?
Ja, absolut. Jesus gibt sich während der Plädoyers total cool und gelangweilt. Aber unter dem Tisch, da kann man sehen, da hibbelt er die ganze Zeit pausenlos nervös mit dem Fuß. Dann nach dem Staatsanwalt ist Jesus Anwalt an der Reihe Posch. Und da gibt es dann direkt wieder eine Konfrontation mit dem Amtsrichter, mit Krieten. Posch macht ihm nämlich schwere Vorwürfe. Er sagt, das Verfahren, das sei vom ersten Tag an unfair und einseitig gegen Jesus gerichtet gewesen. Daraufhin sagt der Richter Krieten, mäßigen Sie sich mal in der Wortwahl, sonst entziehe ich Ihnen das Wort. Aber Posch, der bleibt echt plakativ. Er sagt, man hätte in dem Prozess den Eindruck gewinnen können, es handle sich beim Angeklagten um einen Staatsfeind, der gleich sicher auch noch abgeurteilt werde für seine Musik, die er macht. Posch sagt, es gab keinen illegalen Waffenbesitz, es gab keinen Drogenbesitz, es gab keine Körperverletzung und auch keinen Diebstahlsversuch. Also er fordert einen Freispruch für Jesus.
Ich erinnere mich wirklich noch gut, dass es zum Urteil eine sehr breite Berichterstattung gab. Denn das, was Krieten da entscheidet, das ist schon echt spektakulär. Und ich sag mal so, den gewünschten Freispruch, den bekommt Jesus nicht.
Nee, den bekommt er nicht. Und er bekommt auch, glaube ich, einiges mehr, als er erwartet hätte. Das Urteil wird verkündet am 29. September. Und da geht Krieten, der Amtsrichter, erstmal weit über die Strafforderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Der Staatsanwalt, der wollte ja 1 Jahr und 2 Monate Haft für Jesus. Krieten, der gibt ihm erstmal 1 Jahr und 6 Monate Knast. Und er macht noch was. Er brummt Jesus nämlich zusätzlich zu den 1,5 Jahren Haft auch noch eine Geldstrafe von 510.000 Euro auf, also sprich von 500.000 Euro.
Zusätzlich? Ich dachte immer, es ist entweder oder.
Ja, das dachte ich bisher auch. Aber Krieten, der macht es mal wieder, kann man sagen, anders als andere, wie so oft auch schon in seinen Prozessen davor. Diese zweigeteilte Strafe, die erklärt er so. Er habe eine Geldstrafe zusätzlich zum Knast verhängt, weil die beiden Strafen ganz unterschiedliche Schutzzwecke hätten. Bei den Strafen ging es natürlich darum, die Allgemeinheit vor Waffen- und Körperverletzungen und sowas zu schützen. Jetzt wäre es aber ja so, dass Jesus seine Straftaten ja auch begehen würde, weil das zu seinem Image als harter Gangster-Rapper passen würde. Das macht ihn natürlich authentischer, sagt der Richter. Mit diesem Image als Gangster-Rapper würde er aber sehr viel Geld verdienen. Und deshalb müsse er mit der Strafe eben auch an genau dieser Stelle getroffen werden. Deshalb die zusätzliche Geldstrafe. Krieten sagt, ohne die Geldstrafe hätte Jesus sogar noch 10 Monate Knast mehr bekommen.
Und wieso jetzt gerade 500.000? Hätte ja auch eine ganze oder 750.000 sein können?
Da hat Krieten sich mal hingesetzt und so ein bisschen gerechnet. Er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Jesus im Jahr etwa 612.000 Euro verdient, netto. Ich glaube übrigens, dass Krieten an sowas echt richtig Spaß hat. Also Jesus, der hat ja nicht gesagt, was er verdient. Also musste Krieten sich das ja irgendwie erschließen. Und er hat dann da, glaube ich, wirklich an seinem Schreibtisch gesessen und hat erstmal gründlich recherchiert. Also was er im Internet so finden konnte, ne, über Plattenverträge und Merchandising und so. Und das, was er da gefunden hat, ja, das hat er dann halt irgendwie mal so zusammengerechnet und auf Jesus übertragen. Und ob er mit der Summe jetzt richtig liegt oder komplett daneben, das weiß nur Jesus allein, weil er alleine weiß, was er auf seinem Konto hat.
Und sag mal, Elke, das kann niemand verifizieren. Also das Gericht kann nicht einfach mal sagen, ich möchte wie die Steuern und alle müssen. Du musst doch dich immer ständig irgendwo finanziell nackig machen und dich erklären. Das Gericht darf das nicht?
Nee, da hat das Gericht kein Recht zu, weil du als Angeklagter oder Angeklagte ja gar nichts sagen musst. Du musst ja weder was zur Tat sagen und du musst auch nichts zu deinen persönlichen Verhältnissen sagen. Also letztendlich ist es deine Entscheidung, ob du deinen Verdienst offenlegst, ja oder nein. Wenn nicht, muss das Gericht eben eine Einschätzung vornehmen. Und ja, kann Glück oder Pech sein. Entweder liegt das Gericht richtig oder falsch. Und in dem Fall, wie es bei Jesus ist, ich glaube, das weiß nur er alleine.
Ja, okay. Aber Elke, sag mal, nach diesem Kampf der Alpha-Tiere, der sich da über mehrere Prozesstage ja erstreckt hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Creighton nicht noch irgendwas zum Auftritt von Jesus gesagt hat.
Ja, doch, klar, das hat er natürlich. Er gibt ihm auch noch mal so richtig eins mit. Er kommt noch mal auf die ganzen inszenierten Zeugen zu sprechen und diesen Deal, den Jesus da noch kurz vor der Aussage von Lena mit ihr geschlossen hatte, da beim Café direkt vor dem Prozess. Creighton sagt dazu, man kann sich nicht freikaufen. Und er zählt auch nochmal die ganzen Vorstrafen und sowas alles auf und sagt dann zu Jesus, wer, wenn nicht sie, gehört in den Knast? Er sagt noch zu ihm, sie sind ein Sozialrüpel, worauf Jesus dann dazwischen ruft, sie auch. Ja, und an der Stelle, da grinst Creighton nur und sagt, das Schöne ist, am Ende habe ich das letzte Wort. Sie inszenieren sich hier als Gangster-Rapper und jetzt werden sie von mir als Verbrecher behandelt.
Also Elke, ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich nicht mit dabei war, wenn du das jetzt so erzählst. Was für eine Riesenshow. Aber, muss man ja auch mal sagen, das allerletzte Wort hatte Richter Creighton dann ja doch nicht. Jesus ist in Berufung gegangen. Das heißt, die ganze Sache geht wieder von vorne los.
Ja, und zwar am 17. Januar 2022, also 1,5 Jahre später. Jetzt in der Berufungsinstanz natürlich vor dem Landgericht. Und es ist da auf den allerersten Blick klar, dass es dieses Mal alles ganz anders laufen soll, schon als Jesus ins Gericht kommt. Er ist inzwischen 33 Jahre alt und wenn man ihn so sieht, dann könnte man fast denken, er ist inzwischen erwachsen geworden. Er läuft einfach wortlos zum Verhandlungssaal, dieses Mal übrigens interessanterweise der 237. Kein Mackergehabe auf dem Flur, keine Selfies mit feixendem Grinsen. Auf den ersten Blick ist klar, dieses Mal gibt Jesus nicht den Gangster-Rapper mit den derben Sprüchen, sondern er will jetzt einfach Christopher Jonas Klaus sein. Erstes deutliches Signal, er kommt und er ist pünktlich. Und er trägt ganz dezente Klamotten, einfach mal ein einfarbig schwarzes Poloshirt. Einen einzigen Blickfang trägt er, eine goldene, rechteckige Halskette. Aber als er dann im Saal schon aufrecht an seinem Platz steht und sich dann filmen lässt, da steckt er die auch noch ganz schnell unter das Shirt, ehe er seinen Richterinnen und Richtern so gegenübertritt. Als es dann losgeht, da wird auch deutlich, dass Jesus dieses Mal auch eine komplett andere Strategie verfolgt. Im Amtsgericht war es ja so, dass sein Anwalt versucht hatte, diese ganzen Vorfälle, für die er angeklagt ist, da mit abenteuerlichen Konstruktionen zu erklären. Und jetzt gesteht Jesus einfach mit so ein paar Einschränkungen und Erklärungen. Ja, das schon, aber immerhin. Dieses Mal hat er 2 Anwälte an seiner Seite, neben Posch noch einen weiteren Kollegen. Und dieser 2. Anwalt, der verliest erstmal ein Statement. Darin sagt Jesus ganz offen, das Verfahren vor dem Amtsgericht, das war für mich schockierend. Ich hatte den Eindruck, der Richter, der wollte mich vorführen und so hart wie möglich bestrafen. Und dann wird's interessant. Jesus kommt nämlich auf die 2 Rollen seines Lebens zu sprechen. Auf Christopher Jonas Klaus versus Jesus. Er sagt, der Amtsrichter, der hat mich verurteilt, weil ich ein Gangster-Rapper bin und für mein ganzes Leben gleich mit. Er habe den Unterschied zwischen Christopher Jonas Klaus und Jesus nicht gesehen. Er, Jesus, sei für seine Musik und für seinen Lebensstil bestraft worden. Zitat, Creighton hat die Kunstfigur Jesus mit dem Menschen Christopher Jonas Klaus verwechselt.
Ja, ich verstehe, was er sagt, aber er ist mit seiner großkotzigen Art ja auch als Gangster-Rapper aufgetreten. Also den so wahnsinnig verständigen Christopher Jonas, den hat er ja auch ziemlich gut versteckt. Also den habe ich jedenfalls vor Gericht nie gesehen. Und auch als Kunstfigur darfst du ja wohl nicht einer Frau ins Gesicht schlagen oder irgendwelche Sauerstoffflaschen aus Rettungswagen klauen.
Nee, definitiv nicht. Aber hier hat Jesus in meiner Wahrnehmung schon mal echt so einen Anker ausgeworfen. Also er gesteht seine Taten und gleichzeitig distanziert er sich aber auch davon, indem er sagt, naja, als Rapper muss ich eben so ein bisschen rüpelig sein. Das ist jetzt erstmal so seine Vorgabe für diesen neuen Prozess. Er geht auf Distanz zu seinem zweiten Ich und sagt, Als Rapper müsse er authentisch sein. Seine Musik, die würde Geschichten aus einer ganz anderen Welt erzählen. Da würde es explizit um Tabubrüche gehen. Er würde natürlich oft derbe Texte singen, aber das sei eben Kunst und er, Jesus, seine Kunstfigur. Er sagt, ich singe über das Schießen, ja, aber ich schieße ja nicht.
Ja, nein, aber. Also auf diesem Silvestervideo schießt er sehr wohl. Schreckschuss, aber trotzdem.
Er sagt dann noch, dass er wisse, dass ihm die Balance zwischen der Privatperson und der Kunstfigur oft nicht so ganz gelingen würde. Und die Vorsitzende Richterin, die scherzt, na, da sind sie ja schon hart an der Grenze zur Philosophie.
Ach, guck mal, eine scherzende Richterin. Respektvoll, aber immerhin scherzend. Das klingt doch gleich nach einer ganz anderen Atmosphäre da im Saal.
Ja, absolut. Es ist von vornherein total runtergekocht. Eine ganz normale Verhandlungsatmosphäre, würde ich sagen. Also eine Situation, wo jemand in Berufung gegangen ist, weil er eben nicht so eine hohe Strafe haben will, mehr nicht. Die Vorsitzende Richterin, die stellt dann sehr viele Fragen zu allen möglichen Details. Und Jesus, der beantwortet sie auch alle. Er relativiert sein Verhalten dann schon noch an der einen oder anderen Stelle. Aber im Wesentlichen räumt er dann schon alles ein. Und deshalb geht's in diesem zweiten Prozess dann auch alles wirklich ganz schnell. Es müssen ja nicht nochmal alle Zeuginnen und Zeugen gehört werden. Am Ende verlangt der Staatsanwalt in diesem Prozess dann 10 Monate Haft für Jesus und eine Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro. Er sagt, Jesus, der sei ein mehrfacher Bewährungsversager. Und irgendwann sei das Maß dann eben auch mal voll. Der Rechtsanwalt, der regt sich dann noch so ein bisschen über den Staatsanwalt auf und dann hat Jesus das sogenannte letzte Wort.
Von dem wir ja jetzt wissen, dass es in Wahrheit das vorletzte ist, weil das wirklich letzte Wort hat dann ja das Gericht mit dem Urteil.
Jesus sagt dann in seinem, ich sag dann jetzt auch mal vorletzten Wort, ich bin heute nicht mehr der Mann, der ich damals war. Wenn er jetzt in Haft käme, sagt er, dann würde ihm das voll den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber, Zitat, ich kann mich nicht dafür entschuldigen, wer ich bin und wer ich immer sein werde.
Du hast ihn ja gesehen. Hast du ihm das abgekauft?
Hui, da will ich mich jetzt mit meiner Einschätzung auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich habe ihn natürlich in beiden Instanzen erlebt, auch im ersten Prozess. Und da war er einfach ein ganz anderer Typ, ein ganz anderer Auftritt. Und dass er in der Zwischenzeit in diesen 1,5 Jahren jetzt zu einem anderen Menschen geworden sein soll, Fragezeichen. Anschließend verkündet die Berufungskammer das Urteil. Jesus, der kommt in den Knast, aber jetzt nur noch für 8 Monate und 2 Wochen, also deutlich weniger, als es noch in der ersten Instanz bei Krieten hätte sein sollen. Und auch die Geldstrafe, die die Kammer zusätzlich verhängt, das tut sie allerdings, ne? Aber trotzdem, die Strafe ist erstmal abgemildert. Von 500.000 Euro jetzt auf 345.000. Dazu, dass sie auch zusätzlich eine Geldstrafe verhängt, sagt die Vorsitzende, wir glauben, dass sie Waffendelikte zur Imagepflege begehen und das in Gewinnerzielungsabsicht. Sie machen das, weil es gut für ihr Geschäft ist. Die Richterin greift dann auch diesen Dualismus zwischen der Privatperson und der Kunstfigur Jesus nochmal auf. Im Grunde so, wie er selbst Jesus das auch gesagt hatte. Sie sagt, manchmal würde Jesus die Abgrenzung zwischen der Kunstfigur und dem privaten Menschen schwer fallen. Seine künstlerische Tätigkeit, die würde sich auf Kriminalität, Drogen, Waffen und Autos beziehen. Und da würden die Grenzen manchmal doch ganz schön verschwimmen. Die Richterin sagt zu Jesus, seit 10 Jahren sind Straftaten die Begleitmusik ihres Lebens. Ein ganz schönes Bild übrigens, wie ich an der Stelle finde. Und dann bringt sie es auf den entscheidenden Satz. Sie sagt, aber ob Sie sich jetzt als Jesus oder als Christopher Jonas Klaus fühlen, das ist für uns überhaupt nicht relevant. Wir schauen uns an, was Sie tun. Das offensive Spielen mit dem Gangster-Image, das würde Jesus dazu bringen, Dinge zu tun, die eben illegal seien. Ja, und dafür müsse er dann halt auch bestraft werden. Sie sagt, wir, die Kammer, wir sind der festen Überzeugung, so schließt sie ihre Urteilsbegründung dann ab, dass diese Strafe für Sie notwendig ist. Sie sind an einem Punkt, an dem Sie sich entscheiden müssen, ob sie weitermachen wollen wie bisher, denn dann, prophezeit sie, müssen sie auch in Zukunft immer mal wieder ins Gefängnis.
Und dann kommt er ja auch wirklich in Haft und das dann wieder so, wie man sich's vorstellt. Sowohl beim Haftantritt als auch bei der Haftentlassung, der ganz große Bahnhof, die große Inszenierung. Das würde ich mal denken, das war dann vermutlich Jesus und nicht Christopher Jonas. Elke, deine Einschätzung, ist er jetzt wirklich geläutert?
Also ich weiß, dass es inzwischen schon wieder eine neue Anklage gegen ihn gibt. Er ist im März 2025 auf dem Kiez von Polizisten kontrolliert worden und hatte da ein verdächtiges weißes Pulver bei sich, wie es damals hieß. Also wohl mal wieder Drogen, wie es aussieht. Bei einem Wortwechsel darüber soll er die Polizisten dann beleidigt haben. Unter anderen Vorzeichen, würde man sagen, würde man bei so einer Geschichte das wahrscheinlich einfach als Bagatelle abtun und wohl kaum vor Gericht bringen. Aber bei der Vorgeschichte von Jesus hat er wohl mal wieder mit einem neuen Strafprozess zu rechnen.
Klopf, klopf, ich bin's nochmal, Anna. Ich melde mich nochmal kurz aus dem Schnitt bei euch. Wir haben ja eben gesagt, dass es eine neue Anklage gibt und der Prozess noch aussteht. Jetzt gibt's aber tatsächlich schon Neuigkeiten. Die Staatsanwaltschaft hat für den Rapper einen Strafbefehl in der Höhe von 75.000 Euro erlassen. Den hat Jesus akzeptiert und das bedeutet, er wird wegen der Vorwürfe nicht mehr vor Gericht gestellt. Hätte Jesus gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt, dann wäre es zum öffentlichen Prozess gekommen. Ich würde mal vermuten, das wollte er wohl vermeiden. Und weißt du, Elke, was nach diesem Fall bei mir so nachhallt? Das ist diese eine Zeugin, Lena hieß sie, glaube ich, die sich auf den Deal mit Jesus eingelassen hat. Also ich verstehe schon, dass man seine Musik mögen kann. Das tun ja viele. Aber wenn du mal Opfer seiner Gewalt geworden bist, dann verstehe ich das nicht mehr. Er singt über Gewalt und sie hat sie wirklich erlebt. Und trotzdem bleibt sie noch ein Fangirl. Das verstehe ich nicht. Elke, worüber sprechen wir beide denn in 2 Wochen?
Wir sprechen in 2 Wochen über tickende Zeitbomben, so nenne ich es jetzt mal. Über Menschen, die schwer psychisch krank sind, die auch schon mit Gewalttaten auffällig geworden sind, die durch alle Netze gefallen sind, bis dann irgendwann wirklich was passiert. Wir fragen uns, wie kann das sein und vor allem, wie kann ein Gericht angemessen mit diesen schwerkranken Menschen umgehen?
Und bevor wir euch jetzt gehen lassen, denkt dran, uns zu abonnieren. Das geht in der ARD Audiothek und das hat den riesigen Vorteil, ihr hört uns immer 2 Wochen früher als auf all den anderen Plattformen. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Gerichtssaal 237 mit Elke Spanner und Anna Rüther. Ein Podcast vom NDR. Mehr zum Fall dieser Folge gibt es auf ndr.de/237.